Herzlich willkommen zu Handel im Ohr, dem Podcast der Marken Baustoffmarkt und Baumarktmanager zu den Themen und Aufgaben des Baustofffachhandels und DIY-Einzelhandels.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel im Ohr.
Zur heutigen Folge von Handel im Ohr darf ich im Studio begrüßen Dr. Daniel Kenzjur von der Kanzlei SKW Schwarz und Martin Prösler, der Spezialist für Marketing von Prösler Kommunikation. Wir werden heute im Gespräch das Thema EMCO näher beleuchten und haben dort vor, die ganzen vielseitigen Aspekte dieses Themas zu untersuchen. Herr Prösler und Herr Kenzjur, könnten Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne, Herr Hovest. Ja, mein Name ist Daniel Kenzjur, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei SKW Schwarz am Standort in München. Ich mache seit über 15 Jahren Wettbewerbsrecht, Produktregulatorik, Produktkennzeichnungsrecht und betreue ja seit jetzt gut 4 Jahren sehr, sehr intensiv das Thema Umweltkommunikation und Nachhaltigkeitskommunikation in rechtssicherer Ausgestaltung. Das Thema Nachhaltigkeit, Green Compliance lässt sich damit zusammenfassen und dazu zählt als ein ganz großer Beratungsschwerpunkt in den letzten 18 bis 24 Monaten die EMCO-Richtlinie und ihre Umsetzung ins deutsche Recht.
Ja, und mein Name ist Martin Prösler, Prösler Kommunikation, der Name ist Programm. Ich habe das Büro gegründet. Wir sind spezialisiert auf die Baubranche und auch die verwandten Felder, also auch Development und Ähnliches. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit den Themen der Nachhaltigkeitskommunikation. Schon seit ungefähr 30 Jahren sind, also nicht erst seit Fridays for Future, aufgesprungen auf den Zug und haben uns auch intensiv mit Fragen der Regulatorik beschäftigt, weil hier natürlich ein wichtiger Treiber ist. Und hier müssen wir auch einfach gucken, wie können wir für unsere Kunden Transmissionsriemen sein, sodass die gut aufgestellt werden können.
Und da komme ich ja gleich zur ersten Frage. Was will denn eigentlich diese EMCO? Das klingt ja schon verheißungsvoll, Empowerment of Consumers. Aber was genau steckt dahinter?
Ja, danke, Herr Hovers. Es geht im Kern darum, dass es ein neues Regelwerk ist gegen unsubstanzierte Umweltversprechen und Umweltbehauptungen. Es soll im Grunde genommen ein neuer regulatorischer Rahmen geschaffen werden, der dem Verbraucherschutz dient. Das ist das ganze Konstrukt in 2 Worten zusammengefasst. Darin steckt eine Reihe von neuen Kernverboten, wie die Nutzung von allgemeinen Umweltaussagen, wie beispielsweise unsubstanzierte Klimaversprechen. Es geht um ein weitgehendes Verbot der Nutzung von Nachhaltigkeitssiegeln. Es geht um eine Einschränkung der Werbemöglichkeiten mit künftigen Umweltleistungen ohne präzise Nachweise und Sachverständigenbegleitung und noch einige kleinere Randthemen, die in sich zusammen ein geschlossenes Regelwerk ergeben sollen, was in Europa weitgehend gegen Themen wie Greenwashing und im weitesten Sinne unsubstanzierte Umweltversprechen vorgehen sollen.
Ich denke, wir haben auch alle mit der EMCO im Alltag zu tun. Ich stand kürzlich im Badezimmer, dann sehe ich, wie ein kleines Nagellack-Entfernerfläschchen da rumsteht. Das ist von meiner Tochter. Und dann sehen Sie drauf ein Emblem. Da ist ein stilisiertes Meer mit einem glücklichen Fisch zu sehen. Und drüber steht dann der Slogan, frei von Mikroplastik. Und jetzt ist das einfach mal Quatsch, weil in diesen Dingen ist kein Mikroplastik drin, jedenfalls nicht nach der EU-Definition. Und jetzt eine 15-Jährige oder ihre Freundin, die können halt auch nicht so richtig unterscheiden, wenn die bei so einem normalen Supermarktprodukt davor stehen, was das soll. Das heißt, es geht um ganz konkrete Entscheidungsgrundlagen. Das ist das Ziel der EMCO, substanzielle Entscheidungsgrundlagen herzustellen, wenn man etwas in Richtung Nachhaltigkeit machen will. Und wir haben in unserem Büro zum Beispiel letzte Woche Broschüren durchgearbeitet. Und das, was man dort findet, das sind ganz viele Begriffe, die sozusagen standardmäßig eingesetzt werden. Recyclingfähig, energieeffizient oder wenn man dieses Produkt einbaut, dann wird der Wert der Immobilie gesteigert. Und das sind halt einfach Dinge, wenn man da genauer hinguckt, dann sind die, ja, ich möchte das Wort von Ihnen, Herr Kenzjur, aufgreifen, substanzlos. Weil die Wertsteigerung erfolgt natürlich über alle möglichen Faktoren und es gibt viele Situationen, in der Immobilienwirtschaft oder beim Verkauf eines Einfamilienhauses, wo diese Investition überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, worum geht es hier? Wenn wir die EU da richtig interpretieren, geht es natürlich auch darum, zum Beispiel Grenzwerte mal festzulegen für CO2-Fußabdrücke pro Quadratmeter und Jahr. Und wenn Sie das in der Planung umsetzen wollen, dann ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, wenn man Aussagen hat wie, naja, das Produkt ist klimafreundlich oder es ist eine allgemeine Aussage zur Klimaperformance. Und hier geht es darum, belastbare Daten herzustellen.
Ja, vielen Dank, Herr Brüsser, dass Sie dieses Beispiel nochmal gebracht haben. Das zeigt in der Tat sehr anschaulich, worum es wirklich geht. Mit anderen Worten, künftig zählt, was belegbar ist. Das kann man ja auf diesen Nenner bringen. Was ist denn jetzt der Stand der Dinge? Also man hört ja verschiedene Dinge von den unterschiedlichen Marktteilnehmern. Wie sieht es jetzt genau aus? Auch national wie auch international?
Ja, wir befinden uns sozusagen auf den letzten Metern der Umsetzung und vor finalem Inkrafttreten der nationalen Regelungen. Die EMCO-Richtlinie hat eine Entstehungsgeschichte, die geht so 3 bis 4 Jahre jetzt etwa zurück. Und wir haben seit Anfang diesen Jahres in Deutschland den Entwurf und den Beschluss des Entwurfs eines nationalen Umsetzungsgesetzes, was im deutschen UWG, im Unlauterkeitsrecht, passieren wird. Die Umsetzung tritt jetzt Ende September zum 27. September 2026 final in Kraft. International sind wir da ausnahmsweise mal Vorreiter. Wir sind viel schneller als andere Mitgliedstaaten der Union. In rund 20 Mitgliedstaaten gibt es bislang gar keine Umsetzungsgesetze. Da drohen nun auch Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen diese Mitgliedstaaten. Im unmittelbaren Nachbarschaftsumfeld in Österreich haben wir ein Umsetzungsgesetz jetzt auf den Weg gebracht. So im nordischen Bereich gibt es auch inzwischen Fortschritte. Aber wir sind in Deutschland ausnahmsweise mal Vorreiter und besonders schnell und zumindest zeitgerecht gewesen.
Nun ist ja im Vorfeld auch des Inkrafttretens der EMCO-Richtlinie deutlich geworden, dass die Unternehmen unterschiedlich auf das bevorstehende Gesetz reagieren. Können Sie hier einmal einen Überblick geben?
Unsere Erfahrung ist, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich schon länger darauf vorbereitet haben, also die das auf dem Schirm gehabt haben und die jetzt sagen, okay, wir bauen es Schritt für Schritt um, wir haben auch viele Daten und die wir nicht haben, die werden wir so schrittweise im Laufe der nächsten Zeit oder auch der nächsten Jahre dann nacharbeiten. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich habe mit einer ganzen Reihe von befreundeten Marketingleitern oder Geschäftsführern in Unternehmen gesprochen, habe gesagt, pass mal auf, habt ihr die auf dem Schirm? Und ganz oft war die Reaktion, ja, habe ich irgendwie gehört. Aber Gott, noch eine neue EU-Richtlinie und dann wird es zur Seite gelegt, weil alle so ein bisschen müde sind. Und da habe ich es kurz skizziert und dann sind die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, die es nicht auf dem Schirm hatten, wirklich auch erschrocken und dann entstehen natürlich sehr schnelle Aktivitäten jetzt. Und wir haben noch ein zweites Level sozusagen an Reaktionen. Das eine ist, bei einem großen Unternehmen hatte ich vorletzte Woche Termin, da war es so, die haben gesagt, meine Güte, wie sollen wir das schaffen? Das ist so komplex, ja. Wir haben tausende von Websites, wir haben unfassbar viele Broschüren und. Und das ist natürlich eine riesen Arbeit. Und da muss man sich manchmal auch fragen, ob die EMCO vielleicht übers Ziel rausschießt, ja. Aber da ist ein hohes Maß an Komplexität jetzt bei bestimmten Unternehmen. Und auf der anderen Seite habe ich mit einer Geschäftsführerin gesprochen, auch ein großes Unternehmen, die hat sich von uns beraten lassen und dann kam sie neulich und sagte, ach, wir haben uns jetzt entschieden. Wir bringen jetzt bloß noch die Zahlen, die wir haben und machen das substanziell. Und ganz ehrlich, Herr Brüssler, sagte sie, das ganze andere ist doch so ein Marketing-Blabla, das schmeißen wir jetzt einfach raus. Und damit wird das Ganze auch ein Stück weit klarer. Und das ist das, was die EMCO ja auch will. Klare Aussagen, die belastbar sind.
Herr Kunzier, ja, auch die Verbände schlagen Alarm und fürchten, dass es Produktvernichtungen geben wird und das in zweistelliger Millionenhöhe, weil Sie sagen, wir brauchen eine Übergangsfrist, die aber offenbar nicht gewährt wird. Oder gibt es da andere Informationen?
Also es ist tatsächlich so, wie Sie es gerade beschrieben haben und wie Herr Brüssler auch so mal die Reaktion aus dem Unternehmen zusammengefasst hat. Die Hauptkritik rührt vor allen Dingen daher, auch auf Verbandsseite, dass wir im Gesetz keine Abverkaufs- oder Übergangsfristen vorgesehen haben. Es gibt einfach nur den einen Stichtag, 27. September 2026. Ab da gilt es für alle Ware, Produkte, Webseiten, Social-Media-Posts, Pressemitteilungen. Erstmal gilt es für alles, was dann irgendwo als geschäftliche Handlung im Verkehr ist und nach außen kommuniziert wird. Von daher haben wir leider nicht die Möglichkeit zu sagen, Ware, die produziert worden ist, vor einem gewissen Tag kann unproblematisch abverkauft werden. Daher rührt nun ein Riesenproblem, denn Ware, die mit alten Claims gekennzeichnet ist, die nach dem neuen Recht oder der neuen Rechtslage nicht konform sind, also nicht verwendet werden dürfen, weil sie nach neuer Rechtslage wettbewerbswidrig und irreführend sind, die darf eigentlich nicht mehr verkauft werden. Die Ware ist nicht verkehrsfähig und der Handel dürfte sie nicht weiter anbieten. Und die Hersteller dürften sie dem Handel nicht weiter anbieten. Und daraus resultiert nun ein großes Problem für alle Lagerware und Bestandsware in den Regalen, denn denen droht nun Vernichtung. Und das will aber auf der anderen Seite aus nachvollziehbaren ökologischen Gründen auch niemand verantworten und diese Entscheidung treffen müssen, sodass wir eine ganz schwierige Situation haben, für die es keine Lösung gibt bisher. Der Handel fordert vielfach auf, Produkte aus den Regalen zurückzunehmen, umzulabeln, zu überkleben, neu zu labeln und dann wieder ins Regal zu liefern. Das hat natürlich ganz große logistische Probleme. Und da gab es auch von Verbandsseite in den letzten Wochen bis zuletzt immer noch neue Bestrebungen, dass die Bundesregierung sich auf europäischer Ebene stark macht für eine nachträgliche Änderung und Einführung einer Abverkaufsfrist oder Übergangsfrist. Da ist allerdings nicht mit zu rechnen, dass es dazu kommt. Wir haben jetzt ja nur noch gute 2 Monate und von da wird nichts mehr passieren auf dieser Ebene. Wir müssen also mit der Situation leben, wie sie ist. Eine gewisse Ausnahme- und Sondersituation wird im Lebensmittelbereich diskutiert, aber das ist in der Baubranche leider gar nicht hilfreich und nicht parallel irgendwie heranzuziehen.
Werbung. Im Baustoff-, DIY- und Gartenmarkt entscheiden Wissen und Sichtbarkeit über den Erfolg. Baustoffmarkt liefert seit über 50 Jahren relevante News, Analysen und Trends für Entscheider im Baustofffachhandel. Baumarktmanager bringt exklusive Insights aus der DIY- und Gartenbranche, von neuen Konzepten bis zur Digitalisierung. Händler treffen so bessere Entscheidungen, Hersteller finden hier ihre Zielgruppe. Jetzt mehr erfahren und Reichweite sichern auf baustoffmarkt-online.de und baumarktmanager.de, den Social-Media-Kanälen oder in den Printversionen.
Herr Prösler, Sie haben eben schon geschildert, wie unterschiedlich die Unternehmen ja reagieren auf die EMCO. Aber wenn wir vielleicht ein bisschen konkret werden, was können denn Händler und Hersteller jetzt tun?
Jetzt zunächst mal ist unsere Empfehlung ganz klar, alles zu analysieren, durchzusehen. Und ich weiß, dass es natürlich Aufwand ist. Wir haben jetzt bei uns im Büro ein KI-Tool entwickelt, einfach damit das schneller geht. Letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir 300 Seiten Broschüren, PowerPoint-Präsentationen und durchgeschaut, also dass der Prozess schneller geht. Und wir machen natürlich das auch so, weil die KI nicht alles findet. Beispielsweise gibt es auch Label, die kritisch betrachtet werden. Und die muss man einfach sozusagen händisch rausziehen aus diesen ganzen Unterlagen. Also erstmal tatsächlich alles durchsehen und dann die Umweltaussagen im Kontext prüfen, bewerten und dann so eine konsolidierte Liste erstellen. Das ist das, was wir dann an Herrn Kenzio geben oder teilweise, wenn der Kunde das will, auch an die eigene Rechtsabteilung. Dann wird es durchgesprochen, dann schaut man nach den passenden Umformulierungen und auf der Grundlage, und da muss man ja auch klar sehen, dass der Anfangsaufwand hoch ist, aber danach wird es deutlich einfacher. Auf der Grundlage der Gespräche entsteht dann ein Glossar. Und mit diesem Glossar können Sie alle anderen Marketingunterlagen sozusagen durchgucken und die Aussagen ersetzen, ergänzen. Also da haben wir eigentlich eine ganz gute Grundlage geschaffen, einfach auch für die weitere Arbeit.
Ich denke, der Hinweis, dass jetzt gehandelt werden muss, ist eigentlich der entscheidende Hinweis, denn die verbleibende Zeit ist einfach extrem knapp. Und das Wichtige ist, dass man sich einen Überblick unternehmensintern verschafft, in welchen Kommunikationskanälen, Materialien, Webseiten, Außendarstellungen überhaupt betroffene Aussagen, Claims, Siegel, Logos und Ähnliches enthalten ist. Denn das ist das Hauptproblem bei Unternehmen. Viele haben gar keinen abrufbares Set an Umweltclaims und Nachhaltigkeitsaussagen oder genutzten Siegeln, Zertifizierungen und Ähnlichem, die man mal so auf Knopfdruck erstellen kann. Je größer die Unternehmen, desto größer die Herausforderungen. Aber selbst bei kleinen Unternehmen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es lange Zeit in Anspruch nehmen kann, bis so eine Übersicht überhaupt erstellt ist. Von daher sind die Herausforderungen jetzt allein aufgrund zeitlicher Restriktionen enorm groß, das noch vor Inkrafttreten der Richtlinie hinzubekommen, was natürlich nicht heißen soll, dass man damit nicht beginnen soll, denn lieber spät als gar nicht gilt hier ganz sicher, aber diesen Schritt kann kein Unternehmen momentan vermeiden.
Und Sie haben eben einen wichtigen Hinweis, finde ich, auch gebracht, wenn wir jetzt in Richtung Vertrieb schauen. Die Kollegen im Vertrieb von Herstellern, die müssen ja auch auf Anforderungen sehr schnell Daten bereitstellen können. Und die Anforderungen, die werden jetzt einfach wachsen an die Belastbarkeit von Aussagen. Und wenn dann Firmen in der Lage sind, sehr schnell die Informationen in einer guten Qualität zu liefern, dann sind die einfach im Vorteil. Oder andere, die laufen, wenn es schlecht läuft, ja auch in die juristische Grauzone rein.
Kommen wir zum nächsten Thema. Was passiert denn, wenn man das nicht beachtet, die Regeln?
Ja, durch die Umsetzung der EMCO-Richtlinie in Deutschland ins UWG, also ins Recht gegen unlauteren Wettbewerb, drohen die ganz allgemeinen und von da schon lange bekannten wettbewerbsrechtlichen, insbesondere zivilrechtlichen Konsequenzen. Also die bekanntesten sind Abmahnungen, Unterlassungsklagen, Gewinnabschöpfungsklagen, mitunter auch Schadensersatzklagen. Die spielen in der Praxis nicht so eine große Rolle, aber der ganz große Teil spielt sich über Unterlassungsansprüche entweder im Klageweg oder in der Abmahnung, also außergerichtlich, wieder. Und Unterlassungsanspruch klingt immer erstmal so relativ harmlos, aber im Ergebnis heißt das halt, ich darf die betroffene Aussage, den betroffenen Claim, das angegriffene Siegel oder Logo nicht mehr verwenden. Und nicht mehr verwenden heißt, ich darf Produkte oder Verpackungen, die damit gekennzeichnet sind, nicht mehr vertreiben, sie also nicht mehr ausliefern. Ich muss den Handel informieren, dass ich verurteilt worden bin, diese Produkte nicht weiter zu vertreiben. Das heißt, je nachdem, wenn es mir aufgrund meiner Lieferverträge möglich ist, muss ich die Produkte auch aus den Lieferketten noch zurückrufen. Der Handel, wenn er davon weiß, wird in der Regel die Hersteller auffordern, diese Produkte zurückzunehmen, weil er selber das Risiko loswerden möchte, als nächster verklagt oder abgemahnt zu werden. Von daher hat das so eine Kaskade an Handlungen in der Regel zur Folge. Und die damit verbundenen Kosten sind natürlich, was Gerichtskosten, Abmahnkosten anbelangt, nicht unwesentlich. Der ganz große Kostenblock entsteht aber dann durch die Rückrufkosten, Logistikkosten, Vernichtungs- und Neuproduktionskosten. Und das geht natürlich sehr, sehr schnell auch je nach Produkt und Produktumfang in die Millionen.
Okay, das klingt wirklich nach einer Sache, die man nicht die leichte Schulter nehmen sollte. Jetzt ist es ja eigentlich ein Verbraucherschutzgesetz. In der Baubranche ist aber nicht unbedingt der Verbraucher, steht ja erst am Ende der Wertschöpfungskette. Und gerade Handel, Hersteller, das ist ja B2B. Von woher droht denn dieses Ungemach, Abmahnung, Unterlassung?
Also zunächst ist es richtig, dass die wesentlichen Regelungen der EMCO-Richtlinie sich auf den B2C-Bereich beschränken. Also die ganzen neuen Kernverbote, über die ich am Anfang gesprochen habe, gelten zunächst mal nur dort. Das ist aber so eine etwas mittelbare Hilfe. Ich habe selber eigentlich noch mit kaum einem Fall zu tun gehabt, wo nicht auch in der Lieferkette Hersteller verpflichtet worden sind oder allein aufgrund praktischer Umstände notwendigerweise Verpackungen und Claims mitliefern müssen, die nachher auch in der Lieferkette weitergereicht werden können bis hin zum Endkunden, also zum Verbraucher oder der Verbraucherin. Schon von daher sind Unternehmen, die eigentlich nur im B2B-Geschäft tätig sind, häufig auch verpflichtet, die Regelungen mit zu beachten. Zugleich gilt aber auch, und das muss man immer vor Augen haben, dass jenseits dieser neuen Totalverbote ja auch neue Irreführungsverbote ins Gesetz hineinkommen oder dort eingeführt werden, die auch Umweltkommunikation betreffen, und die gelten auch im B2B-Bereich. Also vereinfacht gesagt, ich darf auch nicht meinen Geschäftspartner über Umweltvorteile eines Produkts irreführen oder dort ungenau kommunizieren. Da gelten nur etwas abgeschwächte Regelungen, aber es ist nicht so, dass der B2B-Bereich dort völlig außen vor wäre. Also das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, den man mitnehmen muss. Und lassen Sie mich vielleicht noch an einem Beispiel die Relevanz auch verdeutlichen. Eine Website, die normalerweise auch nur für den Geschäftskunden gedacht ist, aber nicht ausdrücklich klarstellt, dass sie nicht an Verbraucher gerichtet ist, wird von den Gerichten in der Regel als sogenannte Dual-Use-Website betrachtet. Und dann geht man davon aus, naja, ich kann ja nicht ausschließen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich die Website auch angucken und sich dort mal über ein Bauprodukt informieren. Und schon gehen die Gerichte in aller Regel davon aus, dass so eine Website auch die verbraucherschützenden Vorschriften, die eigentlich nur im B2C-Bereich gelten, beachten müssen. Von daher gilt auch hier, wenn Sie das nicht ausdrücklich kenntlich machen auf einer Website, dass ein Verbraucher dort vereinfacht gesagt nichts zu suchen hat, dann müssen auch diese Webseiten sich nach den strengen Regeln richten.
Also wir haben es auch gerade viel mit Unternehmen zu tun, die eben beide Märkte beliefern, B2B und B2C, und da ist es ganz eklatant, ja. Aber so wie Herr Kenzio auch schon sagte, die Wertschöpfungskette muss man im Auge behalten. Wenn Sie eine Wohnungswirtschaft anschauen, dort treten die Themen ja genauso auf. Also die Art, wie jetzt Wohnungen oder Gebäude vermarktet werden, müssen anders kommuniziert werden. Ja, also die Art und Weise, die Präzision wird erhöht. Und wo kommen diese Infos her? Die kommen über die Planer, und wenn Sie zum Beispiel die grauen Emissionen erfassen wollen und einen entsprechenden Marketingclaim dann draus machen wollen, dann müssen Sie sich einfach darauf verlassen können, dass in der Wertschöpfungskette diese Informationen stimmen. Und so gibt es ganz viele Übergänge. Ja, und ich mag den Ball nochmal aufgreifen von Herrn Kenzio eben gerade, sozusagen den anderen Teil im OWG, der sich in die B2B-Kommunikation richtet. Wenn wir das Big Picture anschauen, was die EU im Augenblick vorhat, dann sind es doch Direktiven und Richtlinien wie die Bauprodukteverordnung oder auch die EPPD, wo es um die Energiebilanz von den Gebäuden geht und ähnliche mehr. Und an der Stelle ist eigentlich immer das Gleiche. Sie können nur sauber planen, wenn sie belastbare Informationen zu den Produkten und Systemen haben. Und in der Bauprodukteverordnung wird ja auch ganz klar verlangt, dass jetzt die Ökobilanzdaten zunächst mal für das Treibhauspotenzial klar ausgewiesen werden und das wird ja schrittweise erweitert und das ist alles nach der EPD-Logik. Also kurz gesagt, dass es durch Dritte zertifiziert sein muss. Und in der Qualität werden einfach jetzt immer mehr Daten verlangt und im Kern geht es darum, das ganze Thema ein Stück weit aus der Marketingsprache, die sehr unverbindlich ist, rauszuholen in einen Gedanken, dass nachhaltige Produkte, also dass Nachhaltigkeit am Produkt eine Qualität darstellt. Und dann muss sie präzise beschreibbar sein.
Werbung. Bei unserer Themenmarke Maus dreht sich alles um modulares und serielles Bauen und Sanieren. Projektberichte, Interviews, Markttrends und technische Informationen. Das Thema interessiert Sie auch? Jetzt vorbeischauen und unsere Angebote entdecken auf www.modular-seriell.de.
Das möchte ich sehr gerne nochmal aufgreifen. Unverbindliche Sprache des Marketing, sagten Sie, Herr Prösler. Da drängt sich für mich so die Frage auf, wie verändert sich oder wie muss sich das Marketing verändern, um eben künftig genau das leisten zu können, was jetzt gefragt ist, eben präziser zu formulieren, klarer zu formulieren, belastbarer die Fakten auf den Tisch zu legen. Genau diese Anforderungen müssen erfüllt werden. Sehen Sie darin vor allem auch eine Chance für das Marketing?
Unbedingt. So wie die Geschäftsführerin, die ich vorher zitiert habe, ganz klar sieht, wir gehen jetzt in Richtung Authentizität. Wir forsten sozusagen die ganzen allgemeinen Aussagen raus, die eh nur aus ihrer Sicht blabla sind. Und damit wird das Ganze ja auch authentischer. Und das wird auch für die Planer berechenbarer. Sie können damit arbeiten. Und wenn wir das mal angucken, was ich gerade gesagt habe mit der Produktqualität und mit den Anforderungen im Brandschutz vergleichen, ist das vielleicht ein ganz schönes Bild. Beim Brandschutz können Sie auch nicht als Hersteller sagen, ach, Brandschutz, das ist bei uns in der DNA seit 1871 und ach, das hält schon, ja, sondern da gibt es einfach klare Anforderungen, 30 Minuten, 60 Minuten oder was auch immer und das muss erfüllt werden. Und wenn Sie jetzt ein Gebäude planen, das, wie ich vorher sagte, einen bestimmten CO2-Fußabdruck hat pro Quadratmeter und Jahr, dann können Sie mit so allgemeinen Aussagen einfach nichts anfangen. Und an der Stelle kommt das, was ich vorher sagte, Nachhaltigkeit hat dann einen Charakter von der Produktqualität. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel fürs zirkuläre Bauen. Also jetzt mal aus der volkswirtschaftlichen übergeordneten Perspektive geht es ja auch um Ressourcensicherung. Sicher nicht für jede Ressource, aber es gibt eine ganze Menge Ressourcen auch im Baubereich, wo wir aufpassen müssen. Und wenn wir eine Kreislaufwirtschaft hier als Gesellschaft haben wollen, dann braucht das auch klare Informationen, wie wir so ein System aufbauen, das sich Urban Mining nennt. Und da gibt es auch schon Ansätze dazu. Also das passiert ja an vielen Stellen was. Also die Grundlage für alles an der Stelle, wenn wir hier übergeordnete Ziele als Gesellschaft verfolgen, ist eine Klarheit, eine Präzision. Und die können sich die Hersteller oder auch die Händler, aber jetzt vor allem auch die Hersteller zunutze machen, indem sie sagen, da sind wir dran am Thema, wir sind an diesem Transformationsprozess dran und wir liefern die entsprechend belastbaren Informationen. Ich bleib dabei, ich finde, die EMCO schießt übers Ziel raus, aber den Kern der Sache, den sollten wir auch unter so einer gesellschaftlichen Perspektive mal anschauen, ob er nicht durchaus sinnvoll ist.
Und wenn Sie gefragt haben, wie sich die Arbeitsweise von Marketingabteilungen verändert, man kann das, glaube ich, das kann ich jedenfalls aus meiner anwaltlichen Beratungsperspektive, glaube ich, ganz gut beschreiben. Es ist einfach ein Shift von einem Marketingthema hin zu einem Compliance-Thema. Das muss man ganz klar sagen. Als Rechtsanwalt in der großen deutschen Wirtschaftskanzlei habe ich traditionell mit den Rechtsabteilungen in Unternehmen zu tun. Bei diesem Thema Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation hat sich das komplett geändert. In 80, wenn nicht 90% der Fälle sind meine Hauptansprechpartner Marketingabteilungen, PR, Governmental Affairs und technische Abteilungen. Aber im seltensten Fall die Rechtsabteilungen als Hauptansprechpartner. Die sind, wenn es sie gibt, eingebunden, aber das Thema kommt eben aus der Kommunikation heraus, wo nun die Abteilungen, die sich mit der Formulierung beschäftigt haben, die sich mit den technischen Grundlagen beschäftigt haben, gemerkt haben oder lernen mussten, dass es nun ein Compliance-Thema ist, was eben kein reines Kommunikationsthema ist. Und nun brauchen die plötzlich ganz andere juristische, anwaltliche Unterstützung bei der rechtssicheren Abfassung dieser Kampagnen. Denn es ist eben jetzt ein Compliance-Thema geworden, das sich nicht nur ja auf der Schiene, die Kampagne gefällt mir nicht, abstempeln kann, sondern sie ist im Zweifel eben zulässig oder unzulässig.
Und es braucht auch noch Know-how dazu, also dass man zum Beispiel Themen wie CO2-Fußabdruck beurteilen kann oder vergleichende Ökobilanzen auch beurteilen kann. Und das ist nicht ganz ohne. Und deswegen ist jetzt auch ein neuer Prozess abzusehen, dass die Marketingabteilung eben, wie Sie sagten, Herr Kinzio, zum einen mal mit der Rechtsabteilung oder mit entsprechenden Anwälten sich zusammentut, aber das andere ist auch mit den Fachleuten im eigenen Haus, Sustainability Management. Und was wir auch als Erfahrung immer wieder gemacht haben, war, wir kriegen ja oft auch mündliche Zusagen für Projekte, also jetzt im Marketingbereich für unsere Agentur. Aber wir haben hier auch zweimal die mündliche Zusage gehabt und wurde später wieder kassiert, weil plötzlich dann die Rechtsabteilung gesagt hat, nee, Moment mal, wir müssen den ganzen Prozess anders aufsetzen. Das ist kein Marketing-Thema, sondern es ist ein Compliance-Thema. Und jetzt müssen wir konzernweit erstmal schauen, wie wir das machen. Also von daher, ich gehe fest davon aus, wir werden künftig neue Prozesse sehen und es wird auch ein inhaltlicher Wissenszuwachs erforderlich sein.
Klingt so, als wäre da sicherlich auch sehr viel Aufwand mit verbunden, auch personell, wenn eben halt die jeweiligen Abteilungen alle oder die betroffen sein werden, involviert sein müssen und natürlich da auch eben ihre Einschätzungen zu geben müssen und ihren Input liefern sollten. Wird das nicht letztendlich auch so ein bisschen den Rahmen sprengen in den Unternehmen?
Also ich glaube, die Herausforderungen sind tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, der Punkt, den Sie ansprechen, der zielt vor allen Dingen aber auf eine ganz wesentliche Änderung auch unternehmensintern. Dieses Thema ist kein Thema für eine einzelne Abteilung. Das ist wirklich ein Thema, wo verschiedene Fachabteilungen des Unternehmens eingebunden sein müssen. Vom Produktdesign, Produktentwicklung, Produktionsprozess, Marketing, PR, Governmental Affairs, Rechtsabteilung, Sales, After Sales und so weiter. Diese sind in gewisser Weise dort alle einzubeziehen, weil dieses Wissen in alle Abteilungen gehört. Wenn Sie nach der Überforderung fragen, wo diese Prozesse bisher nicht gelebt wurden oder gar nicht aufgesetzt waren, mag das eine enorme Herausforderung sein. Bei Unternehmen, die solche Prozesse schon haben, ist es sicherlich eine Gelegenheit, diese Prozesse zu schärfen. Aber ich glaube schon, dass man gerade bei dem Thema um einen solchen Prozess, der alle Unternehmensabteilungen einbezieht und zumindest Wissen auch durch die Abteilungen streut und verbreitet, nicht umhinkommt.
Und ich verstehe natürlich dieses Gefühl von Komplexität oder auch Überforderung. Zugleich möchte ich erinnern, die Leute, mit denen ich zu tun habe, oder die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, die haben einfach gute Leute im Team. Also wenn ich von Sustainability Managern spreche, dann habe ich Leute vor Augen, die kennen die Ökobilanzen, die kennen die Schwachstellen ihrer Produkte und die wissen auch, wo die Informationen herzubekommen sind. Also wir reden nicht über etwas, was nicht leistbar ist, sondern das gibt es im Unternehmen an Kompetenzen. Und ich glaube, wir müssen einfach im Auge behalten, es ist ja nicht bloß die EMCO, die jetzt plötzlich zu hektischen Aktivitäten der juristischen Absicherung führt, sondern wir haben Paradigmenwechsel. Das, was ich vorher sagte, Bauprodukteverordnung, Ökodesignverordnung auch, ja. Der Energieausweis wird künftig auch mit einer CO2-Bilanz versehen. Also es geht einfach viel tiefer. Und die EMCO, glaube ich, schreckt gerade viele Leute auf und das verstehe ich auch. Aber wir sollten das gesamte, sozusagen, wir sollten den Weg des gesamten Schiffes sehen. Und da, glaube ich, ist es einfach auch gut, wenn man diese Prozesse, die wir gerade skizziert haben, dass die auch in Ruhe betrachtet werden, umgesetzt werden. Ich kann nur sagen, aus der Erfahrung jetzt der Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, viele sind da auch schon gut auf dem Weg. Und eigentlich geht es darum, das zu präzisieren und in eine klare Prozessarbeit oder in eine klare Prozessfolge reinzubringen.
Wenn diese Prozesse dann eingerichtet sind und nach einer vielleicht herausfordernden Anfangszeit, also aus meiner Sicht klingt es aber auch so, als könnte man später einfach effizienter gemeinsam arbeiten und als könnte es vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man halt nachweislich wirklich nachhaltige Produkte hat. Wie sehen Sie das?
Dem kann ich nur zustimmen. Unsere Botschaft ist immer, dass wir die Chance sehen, hier gleich zwei Unique Selling Points zu schaffen. Zum einen natürlich, dass ich wirklich an den Produkten, an der Produktionsweise, an der Herstellungsweise arbeite, um diese im Interesse der besseren Umweltbilanz wirklich fortzuentwickeln. Und wenn ich dazu dann noch rechtssicher kommuniziere, fehlerfrei, belastbar, nachweisbar, dann habe ich auch einen doppelten Vorteil gegenüber meinem Wettbewerb, der vielleicht nur an einem dieser Punkte weniger genau oder weniger rechtssicher oder weniger belegbar vorgeht. Und diesen doppelten Vorteil kann ich auch nach außen wirklich vermarkten. Ich will das vielleicht auch nochmal an einem Beispiel aus meiner ganz konkreten Beratungspraxis verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass diese Unternehmensabteilungen auch verzahnen. Ich hatte mal mit einem Fall zu tun, wo wir in einem Raum saßen, in einem Workshop zu dem Thema. Und da waren so an die 30 Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter aus allen Abteilungen vertreten. Und wir haben uns den ganzen Tag mit einer aktuellen Kampagne des Unternehmens zur CO2-Bilanz bestimmter Produktlinien unterhalten. Und das wirkte aus juristischer Sicht alles sehr gut gemacht, belegbar, verständlich. Und am Nachmittag meldete sich dann eine Dame hinten im Raum, die sagte, also sie müsse jetzt doch mal einhaken und nachfragen. Sie sei im Unternehmen verantwortlich für die Berechnung aller CO2-Bilanzen und sie könne die Zahlen, die hier den ganzen Tag auf den verschiedensten Kampagnenvorlagen, Flyern, Messeständen und ähnlichen Webseiten, die entstehen sollten, gezeigt sind, gar nicht nachvollziehen, denn diese Zahlen habe sie nie berechnet. Und da drehten sich 29 Leute zu ihr um und guckten sehr betroffen. Und dann sagte sie ja, was sie berechnet habe, waren CO2-Äquivalente. Und da kennen Sie mit dem kleinen E hinten dran. Und mit diesem kleinen E konnte die Marketingabteilung, die vorher nie mit dieser Frau gesprochen hatten, gar nichts anfangen und haben gesagt, das sei irgendwie ein Fehler im Druckbild, haben das E weggelassen und haben aus allen Zahlen einfach CO2-Zahlen gemacht. Und damit war die ganze Kampagne, so gut sie nach außen aussah, komplett falsch, weil keine einzige Zahl stimmte. Und das ist in diesem Workshop aufgefallen und nur allein deswegen, weil alle Unternehmensbereiche erstmals in diesem sehr großen Unternehmen in einem Raum versammelt waren und über dieses Thema gemeinsam gesprochen haben. Und das hat auch für mich einen echten Shift in meinem Mindset herbeigeführt, weil ich gesagt habe, ich berate nur noch so. Also bei so Workshops lege ich größten Wert darauf, dass die Unternehmensbereiche alle vertreten sind, um genau diese Fehler möglicherweise aufdecken zu können. Und wo immer Sie das erzählen, ist das auch das Argument, was absolut zieht.
Ich finde es ein super Beispiel und ich kann nur ein weiteres beisteuern. Nicht ganz so spektakulär und schön wie ihr es, aber ich habe auch am Montag eine Broschüre durchgeschaut, auch für ein großes Unternehmen. Gleiches Thema, die CO2-Äquivalentwerte und die CO2-Werte gehen einfach durcheinander auf derselben Seite. Und dann weiß ich auch nicht, was jetzt wirklich die Zahlen bedeuten. Also ich weiß in dem Sinne, ich bin nicht sicher, so wie es Herr Genzio gerade sagte. Also es ist gang und gäbe, will ich damit sagen.
Mhm. Jetzt zusammengefasst, es ist herausfordernd, aber es lohnt sich. Kann man so einen Ausblick wagen zu sagen, jetzt ist die Aufregung da, weil es herausfordernd ist, weil es anstrengend ist für die Unternehmen? Aber kann man so einen Ausblick wagen, wenn sich das beruhigt hat, weil alle sich damit beschäftigt haben, ihre Aufgaben zu Hause erledigt haben im Unternehmen, wo wir dann vielleicht in einem Jahr oder zwei stehen, was sich verbessert hat durch die IMCO?
Also ich glaube tatsächlich, dass es auf mittelfristige bis lange Sicht eine Konsolidierung in der Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation herbeiführen wird, mit dem Ergebnis, dass tatsächlich weniger nicht belegte Siegel, Logos, eigenkreierte Claims, eigenkreierte schöne Bildchen, die einen Umweltvorteil suggerieren sollen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung gar nicht haben kann oder auch nicht hat, dass die werden verschwinden. Also das wird wirklich, glaube ich, so der mittel- bis langfristige Effekt sein. Kurzfristig ist natürlich momentan sehr viel Aktivität im Markt zu erleben. In der Beratung habe ich immer gedacht, so Ende letzten Jahres würde das Thema abebben, weil die Unternehmen dann alle so mit dem Thema bekannt sind und beschäftigen sich damit und sind in der Umsetzung. Da war ich viel zu optimistisch. Das ist im Laufe des Jahres potenziell angestiegen. Also auch jetzt aktuell sehen wir einen solchen Peak an Nachfragen, die kurzfristig noch kommen, wo wir merken, die Unternehmen sind sehr, sehr spät dran, haben das Thema jetzt erst entdeckt. Also so ein Beratungssommerloch, wie wir es sonst üblicherweise haben, ist momentan überhaupt nicht zu spüren. Ganz im Gegenteil. Von daher glaube ich, dass das auch noch anhalten wird, denn es ist illusorisch zu glauben, dass die Umstellungen bei den Unternehmen bis Ende September einfach abgeschlossen sind. Viele fangen dann vielleicht erst an oder sind noch mittendrin. Und danach wird das Thema einfach in den Alltag der Marketingkommunikation und Rechtsberatung integriert werden. Das heißt, bei neuen Kampagnen wird man natürlich mal drauf gucken, aber die Lernkurve ist sicherlich auch da. Das heißt, es kommen auch weniger Rückfragen. Umgekehrt erwarte ich allerdings auch, und das ist jetzt sicherlich eine sehr juristische Sichtweise, ab Herbst mit einer Klagewelle. Also nicht, dass wir nun wirklich so die Riesenabmahnwelle vor uns sehen, damit rechne ich nicht unbedingt, aber NGOs, Verbraucherschutzverbände, Verbraucherzentralen haben sehr klar gemacht, dass sie die neue Rechtslage, wie sie denn ab Ende September gelten wird, auch sehr klar durchsetzen werden. Von daher, wir hatten darüber ja gesprochen, es werden nicht alle Produkte und Angebote compliant sein. Ab Ende September wird es mit Sicherheit sehr, sehr viele Verfahren geben. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn die neue Rechtslage bietet so viel Unsicherheiten in den Begrifflichkeiten, in der Auslegung. Wir brauchen auch schnell Urteile, auch höchstinstanzliche Urteile, die viele offene Fragen in der Rechtsauslegung klären müssen, damit möglichst schnell noch mehr Rechtssicherheit für die Unternehmen herrscht, wie denn mit den unklaren Rechtsbegriffen im Gesetz und in Zukunft tatsächlich umzugehen ist und was das in der Unternehmenspraxis im Alltag bedeutet.
Und um auch nochmal auf Ihren Gedanken des Ausblicks einzugehen, ich mache gerade auch eine Livestream-Serie und arbeite hier mit Architekten zusammen, die mehr zirkulär planen und bauen wollen. Und da kommt schon ziemlich unisono die Aussage, eigentlich fehlen uns Produkte oder wir kriegen die Informationen nicht, um richtig planen zu können. Und das ist ein Markt, der sich immer weiterentwickelt. Und ich sehe an vielen Stellen auch das, was ich vorgesagt habe mit der CO2-Bilanz der Gesamtgebäude. Da entsteht überall gerade ein Markt. Ja, ab 2028, 2030 öffentliche Gebäude, alle Gebäude werden dann CO2-neutral sein müssen und, ja. Also wir haben eine ganze Menge an Marktentwicklung hier vor sich und das würde ich als positiven Ausblick da drin sehen, dass die Hersteller und auch letztlich der Handel natürlich sich dafür gut aufstellen. Und ich bleibe dabei, die Komplexität ist beherrschbar. Es ist im Augenblick viel Aufregung da, die ich verstehen kann und das ist viel Ausforstarbeit, aber letztlich machbar aus meiner Sicht.
Ein sehr gelungenes Schlusswort, wie ich finde. Herr Kenzior, Herr Pröster, herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich fand es sehr interessant, auch sehr detailliert. Und wie ich finde, haben Sie doch deutlich gemacht, dass die Chancen größer sind als die Herausforderungen. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Reinhören. Und bis zum nächsten Mal bei Handel im Ohr.
Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren oder uns ein Feedback schreiben. Und hören Sie gerne auch in die älteren Folgen rein. Diese sind immer noch aktuell.